Before I express my prepared remarks,
bevor ich meine vorbereitete Ansprache gebe, möchte ich noch ein Wort erwähnen. Jemand hat gesagt, dass dies das wichtigste Wort ist. Ich möchte Ihnen Danke sagen, die Sie sich heute Abend die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen. Ich möchte Ihnen Danke sagen, die heute zuhören. Ich möchte allen Angestellten der Kirche und den Mitarbeitern in den Büros der Generalautoritäten Danke sagen, die so hilfreich und so aufmerksam sind und hervorragende Arbeit leisten. Ich glaube wirklich, dass der Geist des Herrn heute Abend bei uns ist. Und ich möchte Ihnen von der großen Verantwortung bezeugen, Ratgeber zu berufen. Ich betete inbrünstig. Es gab viele, die hätten dienen können. Jeder wäre dazu in der Lage gewesen. Einige waren mir vertrauter als andere, aber ich wartete, bis mir der Herr im Geist mitteilte, wer an meiner Seite dienen sollte. Ihnen danke ich und allen, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Und auch Ihnen gilt mein Dank, die Sie heute Abend hier sind. Heute Abend kommen wir wieder einmal als Brüder und Schwestern zu unserer nun schon traditionellen Weihnachtsandacht zusammen. Wir sind von der himmlischen Musik und den inspirierenden Botschaften wahrhaft berührt worden. Wie schön doch die Geburt des Erlösers in dem Video dargestellt wurde. Ich habe, wie Sie sicherlich auch, in den letzten Tagen und Wochen wieder einmal mitbekommen, wie sehr Weihnachten doch Jahr für Jahr kommerzialisiert wird. Es stimmt mich traurig, dass es bei Weihnachten immer weniger um Christus geht und es sich stattdessen immer mehr um Werbung, Verkauf, Feiern und Geschenke dreht. Aber trotz allem, was Weihnachten wirklich ist, hängt von uns ab. Trotz aller Ablenkungen können wir beim Feiern dafür sorgen, dass Christus im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht. Falls noch nicht geschehen, können wir eigene Weihnachtstraditionen einführen, die uns und unserer Familie dabei helfen, den Geist der Weihnacht zu verspüren und zu erhalten. Beinahe so lang, wie ich zurückdenken kann, widme ich mich einer besonderen Weihnachtstradition. Meine Familie weiß, dass ich kurz vor Weihnachten wieder meine Lieblingsbücher darüber lese und über die erstaunlichen Worte der Autoren nachdenken werde. Das erste ist das Lukas-Evangelium, also die Weihnachtsgeschichte selbst. Danach lese ich das Buch »Eine Weihnachtsgeschichte« von Charles Dickens. Und zum Schluss auch wieder die Erzählung The Mansion von Henry van Dyck. Ich muss mir immer die Tränen aus den Augen wischen, wenn ich diese inspirierten Werke lese. Sie berühren mich im Innersten und tragen mir den Geist des Erlösers ins Herz. In dem Buch »Eine Weihnachtsgeschichte« lesen wir die zeitlose Geschichte von Ebenezer Scrooge und wie ihn sein verstorbener Geschäftspartner Jacob Marley und die Geister der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht besuchen. Scrooge ist ein richtiger Miesepeter, sodass sein Name im Allgemeinen für einen gemeinen und knausrigen Menschen steht. Im Laufe der Nacht, vor dem Weihnachtstag, wird Scrooge gezeigt, was er einmal in der Vergangenheit besessen hatte, was er jetzt noch hat und wie sich sein Leben entwickeln wird, wenn er auf dem Weg bleibt, den er bisher eingeschlagen hat. Schließlich erkennt er, dass er auf dem Irrweg ist. Er versteht, dass wir glücklich werden können, wenn wir uns selbst und den weltlichen Tand vergessen und uns stattdessen darauf konzentrieren, anderen zu helfen und lernen, die Liebe unserer Angehörigen und Freunde wertzuschätzen. Von da an ist sein Leben von Selbstlosigkeit und Dienst am Nächsten gekennzeichnet und er verkündet, Ich will Weihnachten im Herzen ehren und versuchen, das ganze Jahr danach zu handeln. Ich will in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben und ihre Geister sollen in mir wirken. Ich will mich nicht den Lehren verschließen, die sie mir gegeben haben. Diese bewegende Geschichte inspiriert mich jedes Mal aufs Neue. Zuletzt lese ich dann The Mansion von Henry van Dyke. Diese Geschichte ähnelt der von Ebenezer Scrooge und handelt von John Waitman, einem reichen, mächtigen und erfolgreichen Mann. Eines Abends sitzt John in der Stube in einem schönen Sessel und denkt über seinen Reichtum nach. Vor ihm liegen Beschreibungen und Bilder des Waitman-Flügels eines Krankenhauses, sowie des Waitman-Lehrstuhls für Recht und Politik und auch ein Bericht über die Eröffnung der Waitman-Schule. John Waitman ist zufrieden. Er hat ein großes Vermögen angehäuft. Und wenn er spendet, möchte er auch Anerkennung dafür. Seine Einstellung zum Geben kann man in seinen eigenen Worten wiedergeben. Kein Heller in den Hut des Bettlers. Gib lieber dort, wo man es sehen kann. Er nimmt die Familienbibel auf dem Tisch zur Hand, schlägt sie auf und liest sich selbst diese Worte vor. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Das Buch scheint ihm zu entgleiten. Er lehnt sich auf den Tisch und sein Kopf ruht in den verschränkten Händen. Er schläft tief und fest ein. In seinem Traum wird John Waitman in die himmlische Stadt geführt. Er und andere, die er im Leben kennengelernt hatte, werden von einem Führer zu ihrer himmlischen Wohnstätte gebracht. Vor einem wunderschönen Haus halten sie an und der Führer sagt, dieses Haus ist für Sie, Dr. McLean. Gehen Sie hinein. Es gibt dort keine Krankheit mehr, kein Tod, weder Sorgen noch Schmerzen, denn Ihre alten Gegenspieler sind alle besiegt. Aber all das Gute, was Sie für andere getan haben, Ihre ganze Hilfe und der Trost, den Sie gespendet haben, und alle Kraft und Liebe, die Sie den Leidenden erwiesen haben, das alles ist hier. Wir haben daraus dieses schöne Haus für Sie gebaut. Ein treusorgender Ehemann und seine gebrechliche Frau werden zu einer wunderschönen Wohnung gebracht. Ebenso eine Mutter, die früh verwitwet war und eine herausragende Familie großgezogen hat. Auch eine gelähmte junge Frau, die 30 Jahre lang auf ihrem Bett gelegen hatte, hilflos, aber nicht hoffnungslos, bekommt ein schönes Haus. Sie hat durch ihren Mut, einem Wunder gleich, ihr einziges Ziel erreicht, nämlich sich niemals zu beschweren, sondern immer etwas von ihrer Freude und von ihrem Frieden mit jedem zu teilen, der mit ihr in Kontakt kommt. Ein Reisender nach dem anderen wird zu seiner eigenen Wohnstätte gebracht und nimmt sie frohgemut in Besitz. Von innen kann man durch die geöffneten Türen Stimmen vernehmen, die sie herzlich begrüßen. Mittlerweile ist John Waitman ungeduldig. Er möchte sehen, welches Haus ihn erwartet. Er und der Führer gehen weiter und die Häuser werden immer kleiner. Schließlich gelangen sie zu einem freien Feld, das kahl und verlassen aussieht. In der Mitte des Feldes steht eine kleine Hütte. Da sagt der Führer, dies ist dein Haus, John Waitman. Voller Entsetzen wendet John Waitman ein, dass der Führer ihn mit einem anderen John Waitman verwechselt haben müsse. Mit Groll in der Stimme ruft er, ist das etwa ein angemessenes Haus für jemanden, der so bekannt und wohltätig war? Warum ist es so erbärmlich klein und gewöhnlich? Warum haben sie es nicht so groß und prächtig gebaut wie bei den anderen? Der Führer erwidert, wir haben alles verbaut, was du uns geschickt hast. John Waitman fühlte sich zutiefst gedemütigt. Habt ihr nicht davon gehört, dass ich eine Schule, einen Krankenhausflügel und drei Kirchen errichten ließ? Warte, sagte der Führer beschwichtigend. Das war ja nicht alles vergebens. Es wurde alles nach dir benannt und schon als Fundament für den Namen und das Haus von John Waitman auf der Erde benutzt. Wahrlich, du hast deinen Lohn dafür schon bekommen. Willst du etwa zweimal bezahlt werden? Ein trauriger, aber auch klüger gewordener John Waitman stellt daraufhin diese aufrichtige Frage: Was zählt denn dann hier? Die Antwort lautet: Nur das, was wahrhaftig gegeben wird. Nur das Gute, was um seiner selbst willen getan wird. Es zählen nur die Pläne, denen das Wohl anderer zugrunde liegt. Nur die Mühen zählen, bei denen das Opfer größer ist als die Belohnung. Und nur die Geschenke zählen, bei denen der Geber sich selbst vergisst. Die Stimme verstummt allmählich und John Waitman wird vom Schlagen der Uhr geweckt. Die zarte, bleiche Morgendämmerung über der Stadt fällt durch den schmalen Spalt des schweren Vorhangs ins Zimmer. Er hat die ganze Nacht durchgeschlafen. Gewandelt dank der Botschaft in seinem Traum, hat er noch genügend Lebenszeit vor sich, um Liebe weiterzugeben und um wahre Geschenke zu machen. Wenn ich diese Erzählungen lese, stellt sich bei mir immer der Geist der Weihnacht ein. Dieser ist der Geist der Liebe, der Großzügigkeit und der Güte. Er erhellt das Panoramafenster der Seele und man interessiert sich, wenn man das hektische Treiben der Welt betrachtet, doch mehr für den Menschen und weniger für irgendwelche Dinge. Ich hoffe, dass wir alle den Geist der Weihnacht in unserem Herzen und in unserem Leben haben, nicht nur zu dieser besonderen Zeit des Jahres, sondern auch über die Jahre hinweg. Ein weiser Christ hat diese mahnenden Worte gesprochen. Mögen wir Weihnachten nicht einfach nur verbringen, sondern es im Herzen und im Leben bewahren. Darum bitte ich heute Abend, denn wenn wir den Geist der Weihnacht bewahren, bewahren wir den Geist Christi. Denn der Geist der Weihnacht ist der Geist Christi. Er wird all die Ablenkungen um uns herum abwehren, die Weihnachten schmälern und seine wahre Bedeutung verbergen können. Es gibt keine bessere Zeit als diese Weihnachtszeit, uns erneut den Grundsätzen zu weihen, die Jesus Christus aufgezeigt hat. Weil er zur Erde gekommen ist, haben wir ein vollkommenes Beispiel, dem wir folgen können. Wenn wir uns bemühen, ihm ähnlicher zu werden, empfinden wir im Leben Freude und Glück und alle Tage im Jahr Frieden. Sein Beispiel wird in uns, wenn wir uns daran ausrichten, mehr Güte und Liebe, mehr Achtung und Interesse gegenüber anderen wecken. Weil er erschienen ist, hat unser irdisches Dasein einen Sinn. Weil er erschienen ist, wissen wir, wie wir anderen, die in Schwierigkeiten stecken oder Notleiden, beistehen können, wo auch immer sie sein mögen. Weil er erschienen ist, hat der Tod seinen Stachel und das Grab seinen Sieg verloren. Wir werden wieder leben, weil er erschienen ist. Weil er erschienen ist und für unsere Sünden gezahlt hat, können wir ewiges Leben erlangen. Weil er erschienen ist, sind wir hier heute Abend zusammengekommen, um ihm in brüderlicher Verbundenheit und in Liebe Ehre zu erweisen. Möge sein kostbarer Geist bei uns sein und möge er für uns immer im Mittelpunkt des Festes und des Lebens selbst stehen. Darum bete ich für Sie aus tiefstem Herzen, in seinem heiligen Namen. Amen.